Radio Ochsenkopf. Treffpunkt.
Es ist Dienstagabend und hier ist Radio Ochsenkopf. Mein Name ist Matthias Fischer und wir haben heute einen Studiogast bei uns, der schon häufiger mal hier war. Ich sage wunderschönen guten Abend, Klaus Frankl.
Ja, einen schönen guten Abend. Schön, wieder hier zu sein. Danke.
Ja. Worüber wir uns heute etwas länger unterhalten, verraten wir nachher. Wir werfen auch noch einen kleinen Blick auf die Luisenburg, aber beginnen tun wir natürlich mit Musik. Das war Musik aus einem Musical, nämlich Grease. Und das gibt es nächstes Jahr auf der Luisenburg. Was es sonst noch gibt und was es zu der jetzigen Spielzeit alles zu sagen gibt, das verrät uns Bürgermeister Karl-Willi Beck und die künstlerische Leiterin Birgit Simmler.
Luisenburg Festspiele Wunsiedel gingen 2018 in ihre 128. Spielzeit. Und es war eine ganz besondere Spielzeit. Zum einen gab es nach 14 Jahren unter der Intendanz von Michael Lerchenberg einen Wechsel an der künstlerischen Spitze. Zum anderen übernahm erstmals eine Frau die Rolle der künstlerischen Leitung. Birgit Simler ging ihre erste Spielzeit mit dem Familienmusical Das Dschungelbuch, der Kriminalkomödie Sherlock Holmes, der Tod des Bayernkönigs, dem dramatischen Volksstück Andreas Hofer, Die Freiheit des Adlers und dem Musical Evergreen My Fair Lady an. Die Erwartungen an die Festspiele waren gewohnt hoch und jetzt weiß man, dass diese sogar übertroffen wurden. Karl Willi Beck, der erste Bürgermeister der Stadt Wunsiedel, hat die Stücke gesehen und zeigt sich begeistert.
Die derzeitige Spielzeit läuft sehr gut. Wir sind rundherum zufrieden. Die Frau Simler hat ja den Hofer selber inszeniert, hat dabei die Bühne in einer Art und Weise komplett zu 100%, sage ich mal, oder noch darüber hinaus ausgespielt. Und wir sind natürlich begeistert über die Besucher vom Dschungelbuch, über die vielen Menschen, die kommen, und natürlich auch freut es uns, dass die begeistert sind. My Fair Lady konnten sich viele Menschen nicht vorstellen, bin ich fest überzeugt, dass man tatsächlich den Kirchenlamitzer Dialekt so auf der Luisenburg spielen kann. Ich war auch überrascht. Und Sherlock Holmes ist halt ganz einfach hervorragende Schauspieler, Geschwindigkeit, witzig, und man muss sich aus meiner Sicht auf das Stück ein bisschen einlassen und dann entstehen die Bilder im Kopf, und ich bin überzeugt, dass das bei vielen Menschen der Fall ist, denn dieses Stück, das zieht ja im Verkauf sehr stark an, es ist der Hammer.
Noch vor Abschluss der Festspiele, bevor die Operette Premiere feierte, konnten die Festspiele schon eine ihrer erfolgreichsten Spielzeiten feiern. Mit rund 144.000 Besuchern reiht sich die Spielzeit 2018 in die Top 3 der erfolgreichsten Festspielsaisons ein. Dies zu übertreffen wird 2019 keine einfache Aufgabe. Birgit Simler hat die Messlatte, diesmal ihre eigene, sehr hoch gehängt. Ein Programm, mit dem sie es versuchen möchte, hat sie aber bereits durch den Stadtrat absegnen lassen. Karl Willi Beck.
Die Spielzeit 2019 hat ihre Schatten bereits vorausgeworfen im Stadtrat, und der Stadtrat hat lange darüber beraten, zusammen mit der Frau Simler, und ich denke, wir haben ein super Programm für 2019. Madagaskar, aus meiner Sicht Dschungelbuch 2.0. Die Menschen kommen nicht in den Dschungel, sondern jetzt kommen die Tiere zu den Menschen. Witzig, aber natürlich auch wie immer ein moralischer Unterton. Die Päpstin, das große Schauspiel auf der Luisenburg, die Geschichte Frauen- und Männerwelt. Und ich sehe jetzt schon die Frau Simler, wie sie sich in der Regie auf dieses Stück stürzt und wie sie das toll auf unserer Bühne umsetzt. Grease, das Musical der Jugend der 50er und 60er Jahre, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gespannt drauf. Mir sagt der Name was, aber wie das umgesetzt wird, werden wir sehen. Shakespeare in Love, die Wunsiedler Luisenburg-Festspiele sind eine Shakespeare-Bühne, aber hier geht es ja nicht um ein Stück von Shakespeare, sondern auf der Grundlage des Films, der übrigens 7 Oscar bekommen hat, geht es darum, zu untersuchen, darzustellen, wie könnte denn Shakespeare gewesen sein. Zucker, ein regionales Musical. Die Frau Simler hat bei ihrer Bewerbung dargelegt uns, dass sie gerne, weil sie Autorin ist, regionale Stoffe umsetzt. Wir haben verschiedenste Dinge diskutiert und jetzt kommt natürlich mit Zucker eine spannende Geschichte, unvermutete Geschehnisse in Wunsiedel. Da hat in Wunsiedel die Weltgeschichte sich reflektiert, und noch dazu ist dieses Stück tatsächlich verortet in der Stadt und auf der Luisenburg. Und Arturo Uy, da haben wir auch intensiv drüber gesprochen, da machen wir mal ein Experiment, ganz bewusst nicht auf der Bühne, mit einem völlig anderen Flair. Es wird in einem Zirkusflair sich abspielen, und Bert Brecht ist ja immer ein Hammer.
Die Auswahl der Stücke war keine Zufallswahl. Birgit Simler suchte nach Stücken, die sich für die große Felsenbühne eignen, die publikumswirksam sind und die eine gewisse Thematik behandeln.
Es gibt einen Spielplan rund um Geschlechterrollen. Zum einen mit dem großen Drama Die Päpstin, eine Frau, die den Papststuhl erringt, mit dem Musical Grease, was sich auf sehr lustvolle Art mit traditionellen Geschlechterbildern auseinandersetzt und in einer sehr frechen Inszenierung daherkommen wird. Und es gibt Shakespeare in Love mit viel Romeo und Julia und dem Wollen einer adeligen Frau, die auf die Bühne will und nicht darf, und den entsprechenden Verwicklungen. Dazu haben wir im Familienmusical Madagaskar eine deutschsprachige Erstaufführung sowie ein erstes Musical, was sich mit einem regionalen Stoff auseinandersetzt, nämlich dem Zuckerschmuggel zur Zeit der Kontinentalsperre zur Zeit Napoleons. Eine musikalische Komödie.
Die Luisenburg-Festspiele traten schon öfter im Hof des Fichtelgebirgsmuseums auf. Unter Birgit Zimmler wurde diese Zusammenführung von Stadt und Luisenburg noch stärker forciert. So wurde unter anderem eine Late-Night-Reihe ins Leben gerufen, die in der Stadt Wunsiedel dargeboten wurde. Auch 2019 soll dieser Trend fortgeführt werden.
Wir haben im Sonderprogramm Arturo Uy von Bertolt Brecht im Zirkuszelt, wo es um den Aufstieg von Populisten geht, in einer ganz besonderen Form, eben in der Verbindung mit Zirkus, weil diese Leute viel Zirkus machen. Es wird die Reihe Late-Night weitergeben, wo wir in Wunsiedel verschiedene Beiträge und spontane Programme der Künstler zeigen, sowie das Programm Extra im Fichtelgebirgsmuseum.
Hier ist Radio Ochsenkopf und ich habe es vorhin schon angekündigt, er ist da, Klaus Frankl. Erstmal nochmal einen wunderschönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, vielen Dank.
Lieber Klaus, wir haben heute viele Themen. Wir fangen mal mit einem an. Wir feiern so eine Art Geburtstag, einen 100. Geburtstag.
Jawohl, so ist Geburtstag es, genau. Feiern wir. Ja, von Friedelind Wagner. Und das ist insofern speziell, weil Friedelind Wagner, die Tochter von Winifred und Siegfried Wagner, sie hat eigentlich in Bayreuth keine Lobby. Und von daher gesehen sind unsere vier Vorstellungen eigentlich die tatsächliche Würdigung zum 100. Geburtstag. Und wir machen das in Zusammenarbeit mit dem Festival Junger Künstler. Die Vorstellungen sind im Zentrum, Äußere Badstraße 7a, aber wir machen es auf der Kleinkunstbühne. Also das heißt, wir feiern tatsächlich den Geburtstag und wir haben ein Stück zusammengezimmert mit sehr, sehr, sehr viel Musik, wo wir den nicht einfach handzuhabenden Charakter von Friedelind Wagner darstellen können.
Jetzt erklären wir den Hörern mal, die sich vielleicht nicht so auskennen, wer diese Person überhaupt ist. Wer ist diese Dame?
Ja, also Friedelind Wagner ist das zweite Kind von Winifred und Siegfried Wagner. Wir wissen, der erste Spross im Jahre 1917, Wieland Wagner, war der lang ersehnte, also Sohn und Erbe, der dann eben auch gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang Wagner die Bayreuther Festspiele 1951 eröffnet hat. Friedelind war dann das zweite Kind, eben die Tochter. Sie war das Lieblingskind von Siegfried Wagner und er hat ihr sehr oft gesagt, er sieht in ihr den künstlerischen Erben. Und nun war es aber ja so, dass Siegfried Wagner 1930 verstarb und da stand Hitler schon vor der Tür. Und Winifred Wagner, die Mutter, hatte dann eine sehr freundschaftliche Beziehung zu Adolf Hitler und man weiß nicht genau, wie weit das geführt hat. Jedenfalls Friedelind, als sie dann 21 Jahre alt war, hat Bayreuth den Rücken gekehrt. Sie hat sich gegen den Nationalsozialismus gewandt und sie ist meiner Ansicht nach das weiße Schaf der Familie, indem sie dann im Jahre 1940 bzw. 41 mit 21 Jahren Bayreuth verlassen hat. Sie ist freiwillig in die Emigration gegangen und lebte dann in New York und hat 13 Jahre lang in New York als Emigrantin freiwillig gelebt und Position gegen Hitler-Deutschland bezogen.
Also sie ist wegen Hitler sozusagen und der NS-Zeit ausgewandert, ganz würde man genau heute sagen.
Natürlich, es war auch eine Haltung gegen die Mutter, weil sie war ein Vaterkind und sie hat sich mit ihrer Mutter nie gut verstanden. Aber ich meine, sie wollte etwas wissen. Sie hat durch ihre jüdischen Freunde dann eben miterlebt, was Hitler eigentlich anrichtet. Sie hat sehr, sehr früh dann von den Konzentrationslagern und von den anti-jüdischen Ressentiments erfahren. Und dann hat sie eben ganz konsequent die Emigration gestartet. Und was aber besonders ist, sie hat dann in New York zum Beispiel sich eben an deutsche Hörer gewandt und hat darauf aufmerksam gemacht, warum sie in die Emigration gegangen ist. Und wenn du magst, könnten wir an dieser Stelle den O-Ton von Friedelind Wagner gewandt an die deutschen Hörer mal bringen.
Dann da drücke ich jetzt Stimme. Mal auf das Knöpfchen.
Danke.
Deutsche Hörer, ich habe Deutschland nicht leichthin verlassen und bin erst fortgegangen, als die mörderischen Absichten des augenblicklichen deutschen Regimes klar am Tage lagen. Und selbst dann noch habe ich mich gefragt, wie würde mein Großvater, wie würde Richard Wagner gehandelt haben an meiner Stelle? Wäre er geblieben? Hätte er sich den Nazis zur Verfügung gestellt? Kein Zweifel ist möglich. Richard Wagner, der die Freiheit und die Gerechtigkeit mehr geliebt hat als selbst die Musik, hätte in Hitlers Deutschland nicht atmen können.
Ja, das war der Originalton Friedelind.
Eine mutige Frau, würde man heute sagen?
Ja, unbedingt. Also ich finde die Haltung wirklich absolut beachtlich. Und das ist aber auch der Grund, warum ich die Frau so respektiere. Weil, ich meine, die hat sich ja oft die Zunge verbrannt. Die war wirklich ein schwieriger Charakter. Sie hat sich's nicht leicht gemacht, sie hat's den anderen nicht leicht gemacht. Aber die Frau, die hatte wirklich eine Haltung.
Wie kommt man jetzt dazu, ein Stück für diese Frau, mit dieser Frau, um diese Frau zu konzipieren, zu schreiben, zu entwickeln?
Ja, also der Punkt ist der, man soll es ja nicht für möglich halten, aber die Vorurteile ihr gegenüber, die haben sich leider überlebt. Also man fragt sich immer, wie das geht, weil ich meine, die wäre jetzt 100, hätte jetzt 100. Geburtstag gehabt. Das heißt, im Prinzip ist doch schon kaum mehr jemand unterwegs, der was mit ihr zu tun hatte. Und trotzdem ist die Idee, dass Friedelind Wagner das schwarze Schaf der Familie war und dass man sie für ihre Haltung verurteilt, also statt sie zu bewundern, verurteilt. Diese Haltung hat sich namentlich hier in Bayreuth immer noch quasi übertragen. Also die ist immer noch vorhanden. Und da war ich eben der Meinung, man muss informieren. Und das tun wir jetzt. Wir nennen unsere Veranstaltung Friedelind, eine Wagner, ein musikalisches Psychogramm. Ich habe 4 Sänger. Das heißt, neben dem Dialogtext gibt es auch sehr viel Musik. Musik, die etwas mit der Biografie von Friedelind Wagner zu tun hat. Entweder aus ihrer Zeit, aus ihrer Familie oder im Zusammenhang mit Friedelind ins Persönlichkeit.
Wie lange arbeitet man an so einem Stoff?
Lange. Also ich habe mich mit Friedelind eigentlich jetzt wirklich in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt. Ich habe dann begonnen, Anfang des Jahres das Stück zu schreiben bzw. zu entwickeln mit der Nicola Bech, die Sopranistin, die dann auch die Friedelind interpretiert, eben dann auszuarbeiten. Und jetzt in den letzten 2 Wochen waren wir natürlich gemeinsam mit den Sängern und mit den Pianisten intensiv beschäftigt. Und eben spannend wird oder ist für das Publikum, dass wir präsentieren nicht nur Musik von Richard Wagner, auch von Siegfried Wagner, ihrem Vater, dann auch von Leonard Bernstein, mit dem Friedelind befreundet war und der auch 100. Geburtstag feiert, und Gottfried von Einem, der auch 100. Geburtstag feiert und mit dem Friedelind 1938 quasi verlobt war.
Sehen die Zuschauer dann, wenn sie das Stück in den nächsten Tagen noch besuchen, so eine Art Lebensbild, so eine Art Biografie?
Genau. Ja, wobei man eben sagen muss, das, was ich mir ausgedacht habe, ist eine fiktive Situation. Wir waren ja alle nicht dabei. Also Friedelind, meiner Ansicht nach, als sie in New York ankam, hat eine Feierabendbar gehabt, wo sie dann nach getaner Arbeit als Aushilfssekretärin oder als Aushilfsjournalistin, was immer sie gemacht hat, um ihr Leben zu finanzieren, ihr Feierabendbier trinkt. Na, das ist eine schöne Situation. Und hinter dem Bartresen ist immer eine andere Persönlichkeit, die sie an etwas aus ihrem früheren Leben erinnert. Und da involviert neben also amüsanten, informativen Texten und Dialogen ist dann eben auch sehr, sehr viel Musik. Unter anderem eben auch von ihrem Papa Siegfried Wagner.
Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, es ist so eine Art Infotainment.
Genau, so würde ich das sehen. Genau, also man soll, weil wir ja den Geburtstag feiern, man soll sich unterhalten, man soll Freude haben, man soll ein bisschen lachen, man soll auch informiert werden und an einigen Stellen dann eben auch betroffen sein, namentlich wenn es im Dritten Reich um die Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Tochter geht. Aber ich möchte da unter gar keinen Umständen irgendwie eine deprimierende oder traurige oder melancholische Veranstaltung. Das hätte sie nicht gewollt. Die war eine lebenslustige Frau, die hat einfach eben wirklich eine spitze Zunge gehabt und dadurch sind ihre Ansichten und ihre Meinungen eben auch durchaus amüsant.
Jetzt waren ja schon einige Vorstellungen,
2 haben wir
die
gespielt,
auch von der Kritik her sehr gelobt wurden. Gibt es noch welche? Kann ich noch das Stück erleben?
Oh ja, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Also wir haben heute unseren spielfreien Abend, aber dann morgen um 19 Uhr spielen wir nochmal im Zentrum in der Kleinkunstbühne und am Donnerstagabend. Also es gäbe noch 2 Möglichkeiten, sich die Veranstaltung anzuschauen und anzuhören. Wir haben 4 wunderbare Sänger, eine Sopranistin, eine Mezzo, ein Bariton und eine Musical-Darsteller, die eben ganz unterschiedliche Dinge interpretieren, sag ich mal, vom Musical bis zur großen Oper. An Wagner kommt man definitiv nie vorbei, aber durch die Nähe der Kleinkunstbühne erlebt man eben auch, wie toll Sänger eben singen können und wie stark einen das emotional dann wirklich angreift.
Viele denken natürlich, wenn sie den Namen Wagner hören, ich muss im schwarzen Anzug mit Fliege und Abendkleid kommen. Ich gehe aber ja auf eine Geburtstagsfeier.
Genau, und so sehen wir das auch. Also wir haben ein wunderbares Foyer, das ist dann auch schon die Bar in New York. Es gibt einen Begrüßungsdrink, bei gutem Wetter haben wir Tische und Stühle vorm Zentrum aufgebaut, auch für die Pause. Also die ganze Geschichte ist eine sehr lockere Angelegenheit und da lege ich auch ganz, ganz großen Wert drauf, dass das nicht irgendwie so eine falsche, verlogene Feierlichkeit oder sowas Pathetisches bekommt, sondern das ist ein Event, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist eine Veranstaltung, die einen doch in jeder Beziehung hoffentlich und mit allen Sinnen dann eben auch ansprechen kann.
Karten gibt es an der Abendkasse?
An der Abendkasse ganz gut. Einfach an die Abendkasse kommen. Ich meine, wir haben dort 99 Plätze zur Verfügung. Wir hatten jetzt mal über 80, gestern hatten wir 60. Also ich denke mir, auch man wird auch auf der Kleinkunstbühne trotz der hohen Temperatur nicht ersticken. Also es wird so sein, dass man sich wirklich gerne und gut da aufhalten kann.
Also es wird ein informativer und durchaus unterhaltsamer Abend.
So würde ich sagen, genau.
Du hast uns Musik mitgebracht von Siegfried Wagner.
Ja, das liegt mir sehr am Herzen.
Was hören wir denn da jetzt rein?
Ja, Matthias, und zwar nächstes Jahr würde Siegfried Wagner seinen 150. Geburtstag feiern. Und ich meine, Friedelind war ein Papakind, aber genauso wenig wie Friedelind eine Lobby in dieser Stadt Bayreuth hat, hat auch Siegfried Wagner in Bayreuth keine Lobby. Und wir müssen alles dafür tun, dass Siegfried Wagner zum 150. Geburtstag nächstes Jahr auch entsprechend geehrt wird. Mit Geburtstagskonzerten, mit einer Ausstellung, mit entsprechenden Feierlichkeiten. Und die Oper 1899, Siegfried Wagners erste, der Bärenhäuter, war damals der Hit der Saison. Und ich habe die Ouvertüre mitgebracht, in die wir vielleicht mal hineinhören. Dieser Bärenhäuter spielt im Bayreuther Land. Na, was sonst?
Dann hören wir jetzt tatsächlich rein.
Danke.
Ja, das war ein Ausschnitt mit Musik von Siegfried Wagner. Der genau. Klaus kann uns nochmal genau erklären, was haben wir da gehört?
Also das war die Ouvertüre zum Bärenhäuter, das war sein Erstling. Und wenn Sie heute lesen, zum Beispiel eben bei Wikipedia, also Siegfried Wagner war ein durchaus erfolgloser Opernkomponist, da muss man sagen, das ist nicht wahr. Er hat mehr Opern geschrieben als sein Vater, nämlich insgesamt 18, die teilweise sehr, sehr große Uraufführungserfolge waren und die man durchaus messen kann mit den Werken, die damals wirklich sehr populär waren, nämlich denen zum Beispiel von Richard Strauss. Und warum ist er dann in Vergessenheit geraten? Siegfried Siegfried Wagner ist mit 61 Jahren gestorben, im Jahre 1930. Winifred Wagner war zu der Zeit, und jetzt sind wir wieder bei Friedelind, sehr, sehr befreundet mit Hitler. Hitler wollte nur einen Wagner vermarkten, nämlich Richard Wagner. Das heißt, Siegfried Wagner ist in dieser Zeit in die Schublade gelandet und Winifred Wagner hat ihn unter Verschluss gehalten, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Friedelind ist zu verdanken, dass dann in den 70er Jahren eine Siegfried Wagner Renaissance begann, indem sie Dirigenten und Orchester dafür interessiert hat und ab ungefähr nach Mitte der 70er Jahre mit Friedensengel in London, bitte nicht irgendwo in Deutschland, in London, begann die Renaissance. Und sie hat sich Zeit ihres Lebens dafür eingesetzt, dass die Werke von Siegfried Wagner wieder auf die Bühne gekommen sind, gegen den Willen ihrer Mutter, die am liebsten das Werk von Siegfried Wagner unter Verschluss gehalten hätte. Und Sie wissen, erst nach 70 Jahren wird ein Werk rechtefrei. Ab 1980 konnte man dann Siegfried Wagner wirklich wieder auf die Bühne bringen. Und Gott sei Dank erfreuen wir uns heute einer Renaissance, auch CD-mäßig, das sieht man ja hier. Tolle Aufnahmen, wo man einen Eindruck bekommen kann, wie herrlich die Musik von Siegfried Wagner eigentlich ist.
Warum hat sich die Familie so dagegen gewehrt?
Ja, es liegt eben daran, Sie wissen, dass Siegfried Wagner, er war vielleicht homosexuell, er war bisexuell und seine Entscheidung für die Musik ist verbunden mit der Liebe zu einem englischen Komponisten Clement Harris. Und ich glaube, Winifred konnte das nicht ertragen. Die Tatsache also, dass letzten Endes dem Clement zu verdanken war, dass Siegfried Wagner sich gegen die Architektur für das Bayreuther Erbe entschieden hat und für die Komposition und für die musikalische Arbeit. Ich glaube, das war immer irgendwie ein Grund dafür, dass sie aus einer gewissen Eifersucht heraus dann das Werk ihres Mannes gerne unter Verschluss gehalten hat. Wir sind heute Gott sei Dank in einer Situation, wo das überhaupt kein Thema mehr ist. Wir können da völlig problemlos drüber stehen und wir können aber eben auch diese vermeintlichen Märchenopern dann doch in einer völlig anderen Art und Weise interpretieren. Und wenn Sie denken, das Werk hat viel mit Richard Wagner zu tun, dann sage ich nein. Sie hören da eher den Kompositionslehrer von Siegfried Wagner. Der war nämlich Engelbert Humperding, der Schöpfer von Hänsel und Gretel. Na, da sind wir bei
also
Märchen.
Vielen Kulturfreunden wahrscheinlich bekannt.
Genau, so ist es.
Ich muss noch mal auf Friedelind kommen. Mhm. Kam die wieder mal zurück nach Bayreuth? Was hat die dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nach
der NS-Zeit gemacht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Matthias. Ja, die kam dann nach 13 Jahren Abwesenheit 1953 nach Bayreuth und dann schrie man ihr entgegen, so wie Marlene Dietrich, Friedelind, go home. Du bist jetzt eine Amerikanerin, du hast nichts zu schaffen. Man hat sie aus der Festspielleitung vollkommen ausgeschlossen. Und in der Zeit von Wieland Wagner hat sie dann Meisterklassen in Bayreuth abgehalten. Da hat sie unter anderem namhafte Regisseure geholt. Sie hat sich also um die Ausbildung von Nachwuchs extrem bemüht. Und vor allem, sie hat dafür gesorgt, dass Bayreuth von den Schatten des braunen Regimes, also sich durchaus befreit, mit Wieland Wagner gemeinsam, indem man eine internationale Öffnung durchgeführt hat. Nach dem Tod von Wieland Wagner hat Wolfgang Wagner die Meisterklassen gestoppt, hat seine etwas ältere Schwester vom Hügel verbannt, aber dann wurde die Stiftung gegründet und sie wurde ausbezahlt. Und in dem Moment war sie zum ersten und einzigen Mal in ihrem Leben Millionärin. Sie hat 1,3 Millionen D-Mark aus dem Erbe bekommen und dann konnte sie endlich ihre ganzen Schulden bezahlen, die arme Frau, und wirklich ein Leben führen, das vollkommen gewidmet war dem Nachwuchs, der Förderung des Werkes von Siegfried Wagner. Also sie hat sich dann wirklich in den Dienst, also von Kunst gestellt. Wenn man es genau nimmt, war sie eine der ersten Opernmanagerinnen der Operngeschichte, nur dass man halt damals diesen Namen noch nicht kannte und dass man nicht wusste, dass es so etwas gibt.
Wo hat sie dann ihren Nebenabend verbracht?
Ja, sie war ja Zeit ihres Lebens alleine. Sie war wirklich ein Papakind. Also sie war so mit Siegfried verbunden. Sie hat nie geheiratet. Und nachdem sie dann endlich Geld hatte, dann zog sie in die Schweiz, nämlich nach Luzern, da wo Richard Wagner ja auch in der Emigration war, und hat dort eine Wohnung gehabt. Und ihre Asche ist auch am Vierwaldstätter See, wo Richard Wagner in Emigration war. Triebschen am Vierwaldstätter See, ist dann auch die Asche verstreut worden, sodass es also von der wunderbaren Friedelind Wagner auch kein Grab gibt.
Und in diesem Jahr wäre sie 100 geworden.
100 geworden, genau.
Ja. Es feiern aber auch noch andere 100. Geburtstage.
So viele 100. Geburtstage. Eben Leonard Bernstein, mit dem sie befreundet war, den sie auch hier in Bayreuth begrüßt hat. Dann Gottfried von Einem. Die werden auch in unserem musikalischen Psychogramm berücksichtigt. Aber dann eben auch die beiden großartigen Wagner-Sängerinnen Astrid Warnay und Birgit Nilsson. Da mache ich morgen in der Blackbox von der Stadtbibliothek für alle Freunde, die bitte gerne kommen wollen, um 10.30 Uhr bei freiem Eintritt eine Erinnerung an diese beiden großartigen Sängerinnen.
Warum sollte man sich an die beiden, außer weil sie großartig waren, als Sängerinnen erinnern?
Ja, die waren maßstabesetzend. Ich meine, ich habe den Titel genannt Wagner-Heroinen. Also da wären sie stinkesauer gewesen. Die waren keine Heldinnen. Das Großartige bei Warnay und Nilsson war, dass sie eigentlich den Wagnerschen Frauenfiguren eine neue Dimension gegeben haben, nämlich eine menschliche. Dass man nicht mehr irgendwie eine Göttertochter gesehen hat oder eine Walküre, sondern dass man immer den Menschen gesehen hat. Die waren einfach, ich meine, erstens mal waren es großartige Stimmen, dann waren sie hochintelligent, dann waren sie tolle Interpretinnen und sie waren wirklich, also für die Geschichte der Bayreuther Festspiele nach dem Zweiten Weltkrieg beispielgebend. Und ich meine, und es ist so wirklich interessant, die eine ist im April 18 geboren, die andere ist im Mai 18 geboren, dann sind sie auch in zeitlicher Nähe zueinander verstorben. Und obwohl sie Fachkolleginnen und damit Konkurrentinnen waren, waren sie befreundet. Auch sowas gibt es unter Sängern.
Und was erleben Zuschauer morgen in der Blackbox, in der Stadtbücherei?
Viel Musik. Also ich habe mich schon bemüht, Musiknummern zu finden, die nicht so allgemein bekannt sind. Also ich habe jetzt geschaut, dass bei Birgit Nilsson nicht nur irgendwie Brünnhilde oder Isolde kommt, sondern ich habe tatsächlich eben unter anderem gemeinsam mit Siegfried Seebach, mit dem ich ja sehr gut befreundet bin, wir haben Sachen gefunden, die ganz untypisch sind für Birgit Nilsson. Zum Beispiel singt sie wie auf der Luisenburg die Eliza Doolittle, ich hätte getanzt heute Nacht, in einer Zeit, in der sie vor allem als Brünnhilde, als Isolde, also mit dem großen Wagner und Richard Strauss-Fach unterwegs war, singt diese grandiose Sängerin, ich hätte getanzt heute Nacht, und so brillant.
Was erleben dann, ich frage nochmal die Zuschauer morgen, also Musik singst du selber,
spielen,
wie muss ich mir das in dieser
wir
Blackbox
Musik
vorstellen?
Ein. Nein, es wird eben so sein, es ist natürlich ein Festspielvortrag, aber nachdem ja die Biografien der beiden auch nicht mehr so bekannt sind, also ich werde natürlich schön berichten über das, also über ihren Werdegang, dann habe ich extrem viel Anekdoten, also man wird viel zu lachen haben. Soll ich eine erzählen?
Ja, bitte.
Also eine Anekdote von Astrid Warnay ist, aus den späteren Jahren, sie war eine großartige Lehrerin, eine fantastische Pädagogin. Und sie ist mit einem jungen Sänger konfrontiert gewesen, der hat ein Liebeslied gesungen, aber nicht mit sehr viel Liebe im Herzen. Und sie war ein bisschen verzweifelt. Sie hat immer versucht, ihn also zu kitzeln und zu sagen, aber wenn du ein Liebeslied singst, du brauchst einfach mehr Emotionen. Und dann kam sie auf eine Idee. Dann sagte sie zu ihm, sag mal Junge, was isst du denn gerne? Und dann sagt er, ein Steak. Und dann sagt er, ja, aber wie magst du dein Steak? Noch durch oder blutig? Und da, also sie hat ihn gekitzelt mit Pfifferlingen und mit Zwiebeln. Und er bekam im Laufe dieser Ideensammlung über das Steak ganz wunderbare, leuchtende Augen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, siehst du, und genau mit dieser Emotion von Zuneigung musst du jetzt dein Liebeslied singen. Und dann hat er angefangen, das Liebeslied zu singen mit so viel Emphase, mit so viel Leidenschaft. Und dann sagt Astrid Warnay, sehen Sie, und da hätte ich mir gewünscht, ich sei das Steak gewesen. Also wunderbar. Sie ist eine ganz, ganz tolle Frau mit unglaublich viel Humor. Und wir werden auch morgen versuchen, also viel zu bringen, was das Publikum unterhält und zum Lachen bringt.
Gibt es so eine Anekdote auch über die Kollegin, ihre Freundin?
Ja, die Birgit Nilsson, die war anders sortiert. Also die Birgit Nilsson, die war ja vom Bauernhof. Das war eine richtige Bauerntochter. Und die hatte auch diese Bauernschleue. Und die besten Geschichten gibt es eigentlich im Zusammenhang mit Herbert von Karajan. Zum Beispiel Karajan hat an der Metropolitan nicht nur Ring des Nibelungen dirigiert, sondern auch inszeniert. Und er brauchte ewig und ewig für die Beleuchtung. Und im zweiten Akt Walküre, bei der Todverkündung als Brünnhilde, da stand sie relativ weit hinten und auch sehr im Dunkeln. Und da ging sie an die Rampe und sagte zu ihm, also lieber Herr von Karajan, dass Sie mich nicht sehen wollen, das kann ich ja verstehen, aber warum wollen Sie mich nicht hören? Und mit Karajan hat sie immer und immer ihre Auseinandersetzungen gehabt. Karajan hat gesagt, Frau Nilsson, können Sie die Stelle mit viel Herz singen? Wissen Sie, wo das Herz sitzt? Worauf sie dann zu ihm gesagt hat, ja, Herr von Karajan, das ist da, wo bei Ihnen der Geldbeutel ist. Also die war sehr schlagfertig. schlagfertig und sehr amüsant. Und ja, ein Sänger zum Beispiel, da hat sie das hohe C länger gehalten als er. Und dann hat der Intendant zu dem Tenor gesagt, also wenn du jetzt auf die Bühne gehst und sie küssen sollst, dann beiß sie doch einfach ins Ohr. Das war Franco Corelli. Also sie hat auch ein Buch hinterlassen, wo man sehr viel ihrer Anekdoten nachlesen kann.
Also du suchst dir diese Anekdoten aus der Literatur, aus Erzählungen
genau. aus. Genau, ja, wunderbar, weil eben gerade namentlich auch bei Martha Mödel gibt es einfach so gute Geschichten und ich bin ja jemand, der diese Erinnerungskultur wirklich anhängt und der eben sehr, sehr gerne recherchiert und dann versucht eben möglichst originelle Geschichten zu finden. Aber wir wollen es auch nicht nur anekdotisch machen, sondern wir wollen auch tatsächlich sehr ernsthaft berichten über die Methodik, wie sie zum Beispiel ihre Partien studiert haben oder eben bei welchen Lehrern sie waren, was das bedeutet hat, im Nachkriegs-Bayreuth zu singen. Denn ich meine, Bayreuth war eben sehr belastet, ne, durch den Nationalsozialismus. Und es war durchaus nicht selbstverständlich, dass Sänger und Sängerinnen freiwillig nach Bayreuth gekommen sind und sich sozusagen dem Ruf des Dritten Reiches oder des ehemaligen Dritten Reiches auszusetzen.
Wir wollen jetzt die Erinnerungskultur auch ein bisschen aufrechterhalten, denn du hast nochmal Musik mitgebracht.
Ja, bitte gerne.
Und was hören wir jetzt?
Das ist wirklich die großartige Birgit Nilsson in der Zeit eben ihrer größten Erfolge als Elektra, Salome, Brünnhilde, Isolde. Und da singt sie eben aus dem Musical My Fair Lady als Eliza Doolittle. Ich hätte getanzt heute Nacht, aber so herrlich.
Da war es aus.
Ja, Wahnsinn, oder? Ja. Unglaublich. Ich bin so begeistert, weil, wie gesagt, in der Zeit hat sie die Isolden, die Brünnhilden, wirklich das allerschwerste Fach gesungen. Und dann singt sie wie ein junges Mädchen mit einer solchen Leichtigkeit diese Musical-Nummer und singt ihr zum Schluss ein hohes C, das so wunderbar ist. Eben ohne Schubladendenken, ohne Frage, ob ich als Opernsängerin das kann oder nicht kann. Nein, die konnten das. Es war jetzt, durch das Rauschen hat man das gehört, eine historische Aufnahme logischerweise. Aber bitte immerhin, das hat sie gemacht, live Ende der 60er Jahre. Und ich meine, also so vergleichbar kenne ich keine heutige Sängerin, auch nicht Frau Netrebko, egal wer auch immer, der in der Lage wäre, das zu machen.
Wie lang arbeitet man an solchen Themen? Wie lang bereitest du so eine Blackbox-Veranstaltung für morgen vor oder so ein
Ja, Matthias, Friede das kann Linde ich im Prinzip im so schon gar nicht mehr sagen, weil ich bin jetzt seit 39 Jahren immer unterwegs und ich bin seit 39 Jahren mit Musiktheater beschäftigt. Ich weiß manchmal schon selber nicht mehr, wann ich was gelesen, wann ich was gelernt habe. Das ist mir ehrlich gesagt so in Fleisch und Blut übergegangen. Natürlich muss ich mich hinsetzen und schreibe einige Tage hintereinander mein Manuskript. Aber ganz ehrlich, das soll jetzt nicht arrogant klingen, ich muss nicht recherchieren, sondern es hat sich eben über die Jahre so viel Erkenntnis und so viel Wissen dann, weil ich das liebe. Ich meine, wenn es mich nicht interessieren würde und wenn ich das nicht mögen würde, würde ich es ja eh nicht machen. Aber es hat sich so viel angesammelt, dass ich manchmal wirklich nur den Knopf irgendwie oder den Hahn aufdrehen muss und dann fließt das aus mir raus. Na, da gucke ich nochmal, ja, wie waren die Lebensdaten, wann ist der gewesen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es macht mir gar keine Arbeit, sondern es ist mir eigentlich eine Freude. Und wenn da noch Publikum kommt, mit dem ich das teilen kann und denen ich das mitteilen kann, dann bin ich ganz glücklich.
Also bist du eigentlich ein glücklicher Mensch momentan?
Ich bin nicht nur momentan, danke. Glücklich würde ich jetzt, also da bin ich ehrlich immer schwierig. Also Glück und Glas, wie leicht bricht das? Also da muss ich sagen, glücklich ist für mich keine Kategorie, aber zufrieden. Also ich habe in mir einen großen persönlichen Frieden gefunden, zu sagen, ich habe echt ein Privileg, dass ich das tun darf, was ich gern tun möchte. Und wie gesagt, wenn ich das dann mit anderen gemeinsam noch irgendwie erleben kann und teilen kann, dann habe ich in mir eben eine große Zufriedenheit und dann gehe ich auch gerne, also ich meine, über Geld müssen wir gar nicht reden, wir verdienen alle kein Geld. Das ist klar, wir sind Freiberufler, es geht immer gerade auf Null raus. Aber ich meine, wie viele arme Menschen quälen sich mit einem Bürojob, den sie vielleicht nicht gerne machen, und wir dürfen, Gott sei Dank, und das ist unser Privileg, wir dürfen das machen, was wir tun wollen, und dafür bin ich unendlich dankbar.
Zurzeit bist du in Bayreuth sehr aktiv, haben wir heute schon ausführlich besprochen.
Jawohl, genau.
Du warst jetzt aber auch einige Wochen im Hohen Norden unterwegs.
Ja, so ist es.
Was
nicht
treibt
einige,
Klaus Frankl?
Genau.
Nach Schleswig-Holstein.
Genau. Ja, ja. Also ich bin seit Jahren immer wieder bei den Eutiner-Festspielen beschäftigt. Und Eutin ist die Geburtsstadt von Karl Maria von Weber zwischen Lübeck und Kiel. Die haben auch Festspiele seit 1951. Natürlich, da ist Freischütze und Oberon und die Karl Maria von Weber-Stücke sind da zu Hause. Aber eben in diesem Sommer wird da unter anderem auch My Fair Lady gespielt. Wir hatten Probenbeginn direkt Anfang Juni und ich habe die Möglichkeit, den Oberst Pickering zu spielen. Und das ist eine großartige Vorstellung. Wir haben dort eine Freilichtbühne mit 2000 Plätzen, die immer ausverkauft ist bei My Fair Lady, weil das Stück ist halt wirklich unter all den großen klassischen Musicals das Evergreen. Also das ist das, was alle hören wollen, auch aufgrund der herrlichen Musik. Ja, und da spiele ich jetzt den Pickering, und wenn ich hier fertig bin mit meinem Friedelin-Projekt am Freitag, spiele ich schon abends wieder in Eutin meine Pickering. Ich muss halt 8 Stunden im Zug sitzen, um zur Vorstellung zu kommen. Das ist vielleicht der einzige Wermutstropfen.
Dann stellt sich natürlich deinen Fanclub hier in Oberfranken die Frage, wann erlebt man Klaus Frankl wieder hier? Oder bleibst du in Eutin?
Nein, nein, die letzte Vorstellung ist dann nächste Woche am Mittwoch, am 22. Und bei mir ist es so, dass ich dann unmittelbar Ende des Monats nach Wien gehe zu einer Probenphase für eine Operette von Leo Fall, Rose von Stambul. Da spielen wir dann auch, ich weiß nicht wie viele Vorstellungen, im Oktober 15 oder so. Dann kommt eine Uraufführung. In Wien und dann im Blindenmarkt, also das ist in Niederösterreich. Und dann kommt eine Uraufführung zum 200. Geburtstag von Stille Nacht, das Weihnachtslied, feiert 200. Geburtstag. Da machen wir eine Uraufführung. Naja, und dann ist Gott sei Dank schon Dezember. Also, und dann mache ich bis zum Ende des Jahres aber auch wirklich nichts mehr.
Dann bleiben wir mal bei Weihnachten und dem Lied Stille Nacht. Was hast du damit zu tun? Was hast du da gemacht? Was ist diese Uraufführung?
Ja, ich habe also ein Libretto geschrieben, also den Text. Und wir erzählen eben im ersten Akt, wie das Weihnachtslied entsteht. Also mit dem Hilfspfarrer Josef Mohr und dem Musiklehrer Franz Gruber. Und im zweiten Teil erzählen wir dann, wie dieses Lied Stille Nacht, das man ja für ein Tiroler Volkslied gehalten hat, wie sich dieses Lied dann in Europa verbreitet hat. Nämlich erstaunlicherweise über Leipzig und Berlin. Also obwohl das Stück in Österreich entstanden ist, ist die Verbreitung des Liedes über Deutschland erfolgt. Nämlich über Leipzig, wo eine Sängerfamilie das Lied im Gewandhaus zur Aufführung gebracht hat, und dann über den Domchor in Berlin.
Wie kommt man auf die Idee, sich mit dem Lied Stille Nacht auseinanderzusetzen?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe irgendwo mal im Zusammenhang eben mit einer Moderation gelesen, dass das Lied 1818 uraufgeführt wurde. Und dann habe ich eine große deutsche Konzertdirektion gefragt, ob sie vielleicht interessiert wären, eine theatralische Präsentation der Geschichte dieses Liedes zu machen. Ja, und jetzt machen wir das. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe erstmal recherchiert, welche unterschiedlichen Informationen es gibt und welche Versionen, wie das Lied entstanden ist. Und dann habe ich mich für eine entschieden und habe daraus dann eben einen Text gemacht mit Dialogen, mit Charakteren. Ja, und dann hat der Konzertunternehmer, also Herr Landgraf, hat sich dann dafür interessiert und jetzt machen wir das und spielen das auf Tournee. Also ich nicht, ich bin nicht bei der Tournee dabei nach der Uraufführung, aber die spielen das dann den ganzen Dezember auf Tournee und die Konzertdirektion Landgraf möchte das dann eben auch noch die nächsten 6 oder 7 Jahre immer wieder spielen, wenn das beim Publikum gut ankommt.
Wer hat die Musik dazu geschrieben?
Das ist ein Münchner Komponist, der heißt Thomas Killinger. Und ich meine, egal wie auch immer, die Musical-Musik, es wird ein Musical sein, die Musical-Musik wird, es gibt auf jeden Fall einen garantierten Hit, nämlich Stille Nacht.
Kommt der am Anfang oder am Ende? Das ist jetzt so die große Frage.
Wie sich das gehört, ne? Kurz vor der Pause entsteht das Lied, da wird es angesungen, dann gehen die Leute in die Pause und komplett hört man es ganz am Ende des Werkes. Sonst würde man ja nicht bleiben.
Wo kann ich dieses Stück erleben?
Die Uraufführung ist in Kufstein, paar Tage vorm ersten Advent und dann ist Landgraf kreuz und quer unterwegs. Ich kann das gar nicht sagen, wo das überall gespielt wird. Aber jedenfalls, es gibt doch relativ viel Vorstellungen in Norddeutschland, weil dort die Geschichte des Weihnachtsliedes noch weniger bekannt ist als bei uns im süddeutschen Raum.
Also wir sind gespannt. Also wir merken schon, du bist Schauspieler, du bist Autor, du bist Moderator, du bist sozusagen Historiker, Musikkenner.
Ja, eben ohne Schublade.
Also, ich sage ohne immer, Schublade.
Theatermann ohne Schublade. Ich wollte mich nie in irgendwie eine spezielle Geschichte hineinpressen lassen. Mich hat das immer interessiert, alles Mögliche zu machen und eben auf der Bühne und manchmal davor sitzend als Regisseur, manchmal als Autor im Hintergrund, immer gerade so, wie es sich ergeben hat.
Du hast auch was mit dem Namen der Rose zu tun, den berühmten Roman mit auch den berühmten Film, den viele wahrscheinlich kennen.
Ja, und ich meine, vielleicht mag sich der eine oder andere daran erinnern, dass wir das auf der Luisenburg im Jahr 2000 uraufgeführt haben. Und man möchte es nicht glauben, dass 18 Jahre nach der Uraufführung diese Bühnenfassung von damals immer noch gespielt wird. Und zwar oft gespielt wird. Also es hat in der Zwischenzeit tatsächlich fast 80 eigene Produktionen gegeben. Also es wurde ins Tschechische übersetzt, dann haben sie es gespielt in Brünn, in Prag, in Pardubitz, dann wurde es gespielt in Italien, also auf der österreichischen, früheren österreichischen Seite, also in Südtirol. Es lief in Österreich. Also ich hätte nie für möglich gehalten, dass der Name der Rose von der Luisenburg einen solchen Weg nehmen würde und dass das nach 18 Jahren immer noch in den Spielplänen zu finden ist.
Also man sieht von Oberfranken in die Welt.
Ja, mit toll, Klaus oder? Franke. Und ich habe der Frau Simmler auch gesagt, bitte spiel's doch nach 20 Jahren nochmal auf der Luisenburg. Ich glaube nicht, dass sie es macht, ist mir auch vollkommen egal. Aber allein die Tatsache, also dass sich das in 18 Jahren also so gut gehalten hat, das ist schon eine Glückssituation.
Glücklich sind auch viele, wenn sie Klaus Franke als Heinz Erhardt erleben.
Oh ja, das hoffe ich. Also da würde ich mich sehr freuen. Ja.
Also du trittst als Heinz Erhardt auf mit Abenden, du inszenierst Stücke, du spielst mit. Was fasziniert dann an Heinz Erhardt?
Naja, bei Heinz Erhardt ist es halt eben auch die Tatsache, dass er auf der einen Seite ein so unglaublicher Wortjongleur war, was mich nach wie vor, das wissen alle, begeistert. Auf der anderen Seite war er ein wunderbarer Pianist. Er hat sehr, sehr gut Chansons komponiert und dann selber vorgetragen. Und ich habe eben irgendwie schon seit meiner Kindheit eine große Zuneigung zu diesem sprachlichen Witz und zu der Art und Weise, also wie Heinz Erhardt eben mit Sprache umgeht. Und ich kann das eben auch immer nur Großeltern und Eltern eben dann empfehlen, als Gute-Nacht-Lektüre, weil die Kinder auf diese Weise auch für diesen wunderbaren Sprachwitz gerade in dem Alter eben auch noch empfänglich sind, namentlich bei den Tiergedichten zum Beispiel.
Spontan eins auf Lager?
Oh ja, unbedingt. Also Die Made ist das berühmteste, logischerweise. Und da sagt er natürlich auch schon in der Erklärung, was ist bitte eine Made? Eine Made ist eine Art Wurm, nur eine Nummer kleiner, hat aber auch nichts mit der Made in Germany zu tun, obwohl da momentan auch der Wurm drin ist. Und dann sagt er, ich fange vorn an. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Tages sprach die Made, liebes Kind, ich sehe, gerade drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so leb denn wohl. Halt! Noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich, Made Junior aber schlich aus dem Nest, und das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine, arme, fade Made ohne Gnade, schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Jetzt ist aus.
Ja, jetzt ist aus. Und wir hören noch ein bisschen rein in...
Eine öffentliche Veranstaltung, die wir hatten im Frühjahr mit dem Preußischen Kammerorchester Prenzlau.
Und das Stück heißt Mein Mädchen.
Von Heinz Erhardt.
Heinz Erhardt, und deswegen haben wir auch mit der Berliner Nummer begonnen. Er kam 1938-39 nach Berlin, kurz bevor er dann leider in die Kriegsmarine eintreten musste und das als Nichtschwimmer. Und in Berlin hatte er damals seinen ersten Durchbruch im Kabarett Der Komiker. Und zwar als Wortjongleur, als Philosoph am Klavier, als Schnellsprecher, als Schnellsinger. Und sein erstes großes Chanson, mit dem er abräumte, mal sehen, ob wir heute Heinz Erhardt Konkurrenz machen können. So, Moment, jetzt kommt's. Jetzt singe ich also. Jetzt pass auf. Also, es war einmal ein altes Schloss und Kunibert, so hieß der Boss. Er hatte Mägde, er hatte Knechte und eine Frau. Das war das Schlechte. Ihr Mund war breit, ihr Hals war lang und es klang scheußlich, wenn sie sang. Also ungefähr so wie bei mir, ne? Da zielte er mit Korn und Kimme und Wut auf sie. Das war das Schlimme. Es machte Bumm. Natürlich lauter, dann fiel sie hin. Zum Himmel schaut er und spricht das Auge voll Gewässer. Naja, vielleicht singt sie da oben besser. Jetzt probieren wir es mal.
Thank you.
alle, alle Mädchen, alle, aber mein Mädchen ist doch nicht irgendein Mädchen. Und ich auch schön, dass dein Mädchen auch die schönere
Das war Applaus für Heinz Erhardt oder Klaus Hanke.
Nee, für Hanke. Heinz Erhardt bestimmt.
Klaus, wir haben schon gesagt, morgen bist du in der Blackbox in der
um 10.30 Uhr Stadtbibliothek.
In Bayreuth. Mhm. Friede Linde, kann man wann nochmal
Friede Linde auch morgen am Abend um 19 Uhr und am Donnerstag ebenfalls um 19 Uhr im Zentrum hier in Bayreuth in der äußeren Badstraße 7a und Tickets gibt es an der Abendkasse, wenn Sie mögen.
Und das Festival junger Künstler, wo das ja sozusagen angedockt ist, hat auch noch in unserer Ochsenkopfregion zwei Veranstaltungen, nämlich am 16.8. gibt es ein Kammerkonzert, Festlich heiter wild. Das gibt es in Warmensteinach in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche. Schön. Und am 23.8. gibt es einen heiteren Abend, Musikabend.
Genau.
Facetten. Und das gibt es in Mehlmeisel im Fichtelgebirgsturm.
Wunderbar. Perfekt. Und damit ist dann das Festival eben auch schon zu Ende. 23. ist diesmal der letzte Tag. Es gibt aber auch noch diverse Veranstaltungen in Bayreuth. Also auch wenn man da Interesse hat, möge man einfach bitte nur die Veranstaltungskalender aufschlagen, was noch alles gemacht wird.
Also es ist noch ein bisschen geboten in den nächsten zwei, drei Wochen.
Natürlich, ganz klar.
Ja. Ich bedanke mich
dafür,
dass du
Ihnen auch,
da warst.
Liebe Hörer, danke von ganzem Herzen.
Ja, ich bedanke mich auch bei den Hörern und wünsche noch einen schönen Abend. Wir können uns in 4 Wochen wiederhören. Da ist dann die nächste Treffpunkt-Sendung, genau genommen am 11. September um 20 Uhr. Vielleicht kommt ja Klaus Frankl irgendwann mal wieder und berichtet uns über Stille Nacht,
Heilige
Nacht.
Ja, das ist lieb. Dankeschön. Sehr gerne.
Sie können natürlich morgen die Sendung wieder nachhören, runterladen und sonst 100-mal auch kommentieren eventuell, wenn Sie möchten und finden, wo. Es geht nämlich noch an bestimmten Stellen. Und als Rauschmeißer darf der Klaus Frankl bestimmt nochmal ein Gedicht sagen oder ein Liedchen singen und ich wünsche einen schönen Abend.
Soll ich noch ein Gedicht
sagen? Ja, na klar. Das war sozusagen
okay,
die Aufforderung.
Gut. Also für alle, die mit einer Sommergrippe geplagt sind, ein Gedicht von Heinz Erhardt, das geht folgendermaßen: Wenngleich die Nas, ob spitz, ob platt, zwei Flügel, Nasenflügel hat, so hält sie doch nicht viel vom Fliegen. Nee, das Laufen scheint ihr mehr zu liegen. Also gute Besserung.
Schon so spät soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende, machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Schon so spät, schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich?
und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.